Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Heute soll es mal darum gehen, warum es vielleicht keine so gute Idee ist, die beste Version deiner selbst werden zu wollen. Hallo, ich bin Franca Ceruti, ich bin Psychotherapeutin von Beruf und angenervt von dieser Phrase der besten Version. Und ich möchte heute mal ein bisschen dagegen argumentieren. Weil aber das Argumentieren natürlich zu zweit viel mehr Spaß macht, habe ich ein Argumentiertier. Hier per Zufall neben mir sitzen. Das ist mein Mann. Sein Name ist Christian Weiß. Er ist Psychiater von Beruf und häufiger auch schon mal anderer Meinung als ich. Hallo Christian.
Hallo Schönheit. Ich bin auch ein bisschen anderer Meinung.
Ja? Geht direkt los, okay. Na, warte, also anderer Meinung im Hinblick auf die beste Version?
Ja, ich finde das eine gute Idee, die beste Version seiner selbst zu sein. Das habe ich dir schon ganz häufig mal gesagt, schon viele Jahre her. Da habe ich dir gesagt, ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu sein als den Tag davor.
Ja, und worauf beziehst du das Bessersein?
Tja, das ist ein bisschen schwierig.
Besser in welcher Hinsicht? Außerdem, du bist schon so alt. Wie toll müsstest du sein? Nein, du bist natürlich ganz toll. Aber jetzt mal ehrlich, worauf bezieht sich denn das?
Worauf beziehe ich das? Ehrlich gesagt, nur auf die Dinge, von denen ich denke, ich hätte sie nicht gut gemacht. Ich will durchaus die dann besser machen. Also aus Fehlern lernen. Und weil man nie aufhört, Fehler zu machen, fürchte ich, ist das sich verbessern auch nie wirklich vorbei.
Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich bin in der Lage, aus Fehlern zu lernen. Das ist ja im Grunde sowas, was man einfach mal annehmen dürfte, oder? Dass man einen und den gleichen Fehler nicht 100-mal macht, sondern dass man aus Fehlern auch lernt. Das ist für mich aber noch ein bisschen was anderes als dieses aufgepeitschte und auch mit Anstrengung verbundene Anspruchsniveau, was insbesondere, glaube ich, in so einer bestimmten Coaching-Szene, und da meine ich jetzt vor allen Dingen auch so Business-Coaching und so, da wird das sehr, sehr häufig gesagt und dann ist das verbunden mit so einer Hustle-Kultur, weißt du? Du musst dich anstrengen, du musst leistungsbereit sein, du musst um 5 Uhr aufstehen, du musst eine Morning-Routine haben, du musst jeden Tag Sport machen, du musst jeden Tag 30 Seiten lesen, bla 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 bla. Du kriegst eine ganze Liste an Dingen, die dich zu einem besseren Menschen machen, also zu deiner besten Version. Und das wird da so sehr dogmatisch betrieben. Und das finde ich sehr schwierig.
Dann ist es aber die Frage, was ist denn deine beste Version? Da geht es ja eher darum.
Ja, genau. Und ich möchte vielleicht auch ganz kurz einleitend sagen, warum ich überhaupt jetzt dazu kam, in dieser Podcast-Folge darüber mal zu sprechen. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge über Glaubenssätze gesprochen und so Grundannahmen und wie sie unser Fühlen und unser Verhalten beeinflussen oder auch beeinträchtigen. Und daraufhin hat mir ein angehender Kollege, also er ist Psychologiestudent, geschrieben. Ich nenne jetzt natürlich keine weiteren personenbezogenen Daten, aber er schrieb sowas wie, er weiß, dass er sehr leistungsbezogen ist und dass er aber den Leistungs- und auch den Leidensdruck, der daraus hervorgeht, in Kauf nimmt. Und zwar so sinngemäß, weil er sagt, naja, das ist halt der Preis, den man dafür zahlen muss. Und ich mache das, um einen besseren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, um irgendwann besser dazustehen und um eben die beste Version meiner selbst zu werden.
Das würde ich nicht ablehnen erstmal. Finde ich gar nicht mal schlecht. Why not?
Ja, weil das für mich so klingt, dass zur besten Version des eigenen Selbst zu werden beinhaltet, dass man einen großen Leidensdruck in Kauf nehmen müsste.
Hm.
Und dass es mit Top-Leistung zu tun hat. Und das lehne ich ab. Oder ich lehne es ab? Ich sehe es zumindest nicht so. Warum hat die beste Version eines Menschen automatisch mit der maximalen Leistungsfähigkeit zu tun oder mit dem größten Nutzen
es ist halt eine Frage von, wo man guckt. Und wenn du, ich sag jetzt mal, die Gesellschaft bist, die gibt's ja so nicht, ne? Aber du wärst jetzt die Gesellschaft als Entität und dann guckst du auf die Individuen da drinnen, dann könntest du sozusagen wie als Gesamtkörper von so einem kleinen Teil einer Zelle durchaus profitieren, wenn diese kleine Einheit die beste Version ihrer selbst zeigt, die dadurch der Gesamtheit dienlich ist, dem Gesamtkörper dienlich ist.
Aber wie dienlich kann das sein, wenn diese kleine Zelle, wie du gerade sagst, das als Leidensdruck gleichzeitig empfindet? Denn das hat er ja geschrieben, er nimmt den Leidensdruck, der sich durch den Leistungsdruck ergibt, in Kauf.
Ja, ich stelle mir vor, jetzt es wäre ein Körper.
Ja.
Und dann gibt es manchmal Schmerzen. Manchmal hat der Körper Schmerzen. Bei Anstrengung, bei Übungen, wenn du die Luft anhalten musst, wenn du besser werden willst und größere Muskeln haben willst, dann wirst du Muskelkater haben. Da gibt's einen Leidensdruck.
Ja.
Die können dir aber helfen. Die können deinem Körper, kann der große Muskel helfen, weil er bessere Sachen, er kann dann Balken tragen, um ein Haus für dich zu bauen. Was weiß ich.
Ja, es geht mir ja auch nicht darum, in jedem Moment schlechte Gefühle in Anführungsstrichen oder Schmerzen in Anführungsstrichen oder Muskelkater zu vermeiden. Aber als Lebenshaltung, also um gut zu sein, muss ich Schmerzen haben. Das weiß ich nicht so genau.
Und da hast du vermutlich recht. Jetzt weiß ich auch mehr, was du meinst. Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang. Und die Idee, es ist nur dann gut, wenn ich Schmerzen habe.
Mhm, genau.
Ja, okay, das ist, und das passiert doch häufig, da gebe ich dir durchaus recht. Diese Idee ist irrig. So funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Nur, dass man sie manchmal in Kauf nehmen muss.
Ja.
Das kann ja sein, oder?
Interessant, ja. Ich habe dem Kollegen auch geantwortet, so in aller Kürze, weil ich es ehrlicherweise nicht gut schaffe, überhaupt auch nur zu antworten auf die vielen Zuschriften. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Ich sag danke erstmal für die vielen, vielen Zuschriften und gleichzeitig Entschuldigung, dass ich das überhaupt nicht schaffe, alles zu lesen und alles zu beantworten. Aber ihm habe ich geantwortet, so sinngemäß, dass es natürlich eine Kompetenz ist, Leistung abrufen zu können, wenn man es braucht, aber es auch lassen zu können, wenn man es nicht braucht. Und dass einen das ja auch nicht zu einer schlechteren Version macht. Weißt du, wenn du Erholung und Ruhe und Entspannen damit gleichsetzt, damit wärst du eine schlechtere Version von dir selbst, finde ich es halt schwierig.
Das, und da gebe ich dir völlig recht, das könnte ein Problem sein. Wir waren doch gerade bei dem vielleicht etwas schrägen Vergleich Körper und die einzelnen Zellen oder Organe, die ein Körper hat. Mhm. Und da fällt mir als Mediziner natürlich sofort ein, und der werdende psychologische Kollege hat ja auch Physiologie, der wird das auch wissen, dass es Regelkreise im Körper gibt. Das bedeutet, wenn eine Zelle irgendetwas tut und viel tut und irgendein Stoff viel ansammelt, gibt es eine Messstelle dafür, die rückkoppelt auf die Produktion von einem Stoff.
Ja.
Also, wir hatten das ja mal besprochen, auch schon mal bei Nervenzellen. Wenn eine Nervenzelle sehr viel feuert, das heißt, da läuft Strom durch, viel, dann wird automatisch durch den Energieverbrauch ein Stoff frei, ein Abfallprodukt frei. Das wiederum setzt sich auf bestimmte Stellen der Nervenzelle, die die Nervenzelle daran hindern, weiter zu feuern.
Weil es einfach too much ist.
Ja, genau. Und das nennt man gelegentlich in der Neurophysiologie auch Selbstoptimierung, weil es den eigenen Regelkreis nivelliert. Also die eigenen Regelkreise bringen das Niveau auf mittig, wenn man so will.
Wie interessant. Das heißt, ein zu viel macht's schlechter.
Ja, oder es wird jedenfalls, der Körper ist so gebaut, dass er das normalerweise selbst optimierend reduziert.
Und der sagt dann schon, du, jetzt ist genug, liebe Nervenzelle, und drosselt das dann einfach so, dass es wieder auf ein Normalmaß, auf ein gutes Normalmaß kommt. Interessant. Also das bedeutet aber, um mal bei deinem eigenen Körperzellenbeispiel zu bleiben, wenn eine kleine Zelle sich überlegt, ich werde jetzt hier die beste Version meiner selbst, ich werde sowas von ausgerastet, krass viel, was auch immer machen, was mein Job als Zelle ist, ist es nämlich noch nicht mal gut für alle anderen.
Na, es wird in dem Moment schlecht für alle anderen, wenn diese Zelle, wenn man so will, überspannt.
Ja.
Und dadurch Schnappatmung kriegt und untergeht. Da ist sie weg. Das wäre schlecht.
Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht sicher, ob unsere Beispiele heute so richtig gut greifen von kleinen Zellen mit Schnappatmung. Aber ja, im Grunde möchte ich auf sowas hinaus.
Wenn man sich jetzt, also dann höre ich auch auf. Wenn man sich eine Muskelzelle vorstellt, die hart arbeitet, dann wird die danach Schmerzen, Muskelkater haben. Wenn man sie aber überanstrengt, wird sie reißen und dann ist sie für den Körper nichts mehr wert. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, genau. Und in diese Richtung dachte ich ja eben auch, nicht ganz so medizinisch wie du, aber ich habe, wie gesagt, 3 Gründe und habe sogar Studien rausgesucht, die jetzt meine Haltung ein bisschen untermauern, warum es vielleicht keine gute Idee ist, ständig damit sich abzurackern, eine vermeintlich beste Version von sich selbst werden zu wollen.
Ich bin gespannt, leg los.
Also Punkt Nummer 1 ist der unerreichbare Perfektionismus, der da mitschwingt. Also es gibt ja tatsächlich den Umstand, dass egal woran du jetzt gerade denkst, es gibt wahrscheinlich immer Steigerungspotenzial. Also das Essen hätte besser sein können, deine Arbeitsleistung hätte effizienter sein können, deine Wohnung könnte ein bisschen ordentlicher sein. Dein Bart, mein Lieber, könnte besser gestutzt sein. Nein, das war nur Spaß. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also egal, wo man hinguckt, streng genommen ginge ja besser immer, oder?
Ja, das stimmt. Stimmt.
Also das ist ja das Wesen des Perfekten, dass es ein im Grunde unerreichbarer Zustand ist. Perfekt ist außerhalb der Norm. Perfekt ist ein Extrem.
Ja, es ist, glaube ich, nicht so gut definiert, aber ich stelle mir gerade so vor, so eine Kurve, die sich dem annähert und immer näher kommt, aber nie erreicht.
Ja und das Blöde ist halt, wenn du in verschiedenen Lebensbereichen und gerade auch im Besonderen im Leistungsbereich unter einem konstanten Druck, einem selbstgemachten Druck stehst, dieses Extrem, diese Perfektion zu erreichen, dann führt dich das nach meinem Dafürhalten sehr, sehr zuverlässig, vor allen Dingen in ein Burnout und nicht unbedingt in eine Zufriedenheit mit der erreichten Perfektion. Denn die erreichst du ja quasi per Definition nicht. Es geht immer besser.
Ja, das geht ganz gut zusammen mit dem, was wir ja nicht selten hören, auch von Klienten. Dieses ständige Gefühl, nicht gut genug zu sein. Mhm. Das trifft auch so ein bisschen unsere Folge von letztem Mal.
Ja, richtig, ja? Genau.
Und immer wieder müssen wir dann ein bisschen von außen darauf hinweisen oder Klienten auch dahin bringen, selber zu erkennen, dass sie eben gut genug längst waren.
Ja.
Ne? Genau dieses gut genug, das streben wir in vielen Dingen ja an. Gut genug gekocht, gut genug erzogen, weißt du?
Ja.
Und das ist es häufig, nur wird das so nicht wahrgenommen und geglaubt. Oder es stehen da Sätze im eigenen Kopf dazwischen, die da lauten, nur der Beste von irgendwas ist gut genug. Mhm. Analog zu nur Perfektion ist gut genug.
Ja, genau.
Und genau das ist nicht wahr. Gut genug ist gut genug.
Ja, genau.
Das ist der zentrale Punkt.
Ja, genau. Und ich kann mir jetzt natürlich schon vorstellen, dass manche Menschen, die auch von sich selber so in bester Absicht sagen, aber ich bin Perfektionistin oder so, die sich selber dafür auch schätzen, dass sie sehr sorgfältig sind, sehr genau sind, dass sie Dinge 100%ig machen, die erleben das von sich selbst als gute Kompetenz. Die möchten sich jetzt auch nicht gerne absprechen lassen, dass sie so perfektionistisch sind und dass das jetzt plötzlich was Schlechtes sein soll. Und dazu möchte ich nochmal dran erinnern, ich hatte in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen. Es gab eine interessante Forschung von den beiden kanadischen Forschern Hewitt und Flett. Und die haben verschiedene Arten von Perfektionismus unterschieden. Und es gibt einen Perfektionismus, der sich darauf bezieht, hohe Standards zu haben, der aber nicht mit negativen emotionalen Konsequenzen einhergeht, wenn man diese hohen Standards nicht oder nicht hundertprozentig erreicht. Das ist der sogenannte adaptive Perfektionismus. Also ein gut angepasster Perfektionismus. Sowas wie hohe Standards, aber es stürzt einen nicht innerlich wahnsinnig um, wenn man diese hohen Standards auch mal unterläuft. Und dann gibt es eben den sogenannten maladaptiven Perfektionismus. Und der ist gekennzeichnet durch hohe Standards, aber die so hoch sind, dass sie unrealistisch sind und unerreichbar. Und das ist halt ein riesiges Problem, weil wenn du solche maladaptiv perfektionistischen Ansprüche hast, also unerreichbare, unrealistische Ansprüche an dich selbst und womöglich auch noch an dein Umfeld, dann sorgt das natürlich dafür, dass du ganz viel Frustration erlebst. Also weißt du, deine eigenen Standards sind so hoch, dass du sie nicht erreichen kannst. Das frustriert dich. Und diese Tendenz, eben sich selber so eine Messlatte über den Kopf zu hängen, die man gar nicht erreichen kann, ist gemäß Hewitt und Flett mit Depression korreliert. Das macht krank.
Das wäre für mich sogar auch auf neurophysiologischer Ebene nachvollziehbar, weil man ja immer eine bestimmte Menge an, wenn man so will, Glücksgefühlen braucht. Mhm. Und wenn diese Art von Glücksgefühlen nie kommen, fängt der Körper wie immer bei allen Reizen an zu adaptieren. Der baut sich ein Stück weit um. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das macht unser Körper wahrscheinlich im Gehirn nicht so wahnsinnig schlau in dem Fall und baut sich so um, dass selbst gute äußere Einflüsse keine guten Gefühle mehr erzeugen können. Ja. Dann hat man eine Depression.
Ja, ja, genau. Kurzform. Genau. Also das heißt, wenn der Anspruch, eine beste Version von sich selbst werden zu wollen, damit einhergeht, dass man im Grunde sich selber ständig mit unrealistischen oder unmenschlichen Maßstäben eigentlich andauernd selber frustriert und dadurch auch Misserfolge ja produziert. Weil wenn du sagst, Erfolg ist für mich nur, wenn es absolut perfekt war und dann erreichst du es nicht, dann ist das für dich ein Misserfolg. Das ist eben das eine Problem. Und das andere ist, dass ganz viele Menschen überhaupt Erfolg, aber auch Zufriedenheit und auch ihren eigenen Wert immer so an Leistung und Effizienz hängen, was ich gerade schon sagte. Und diese Art von Selbstwertgefühl, das ausschließlich leistungsbezogen ist, ist in diesem Kontext natürlich auch verheerend, weil wenn du dich nur als wertvoller Mensch fühlst, wenn du perfekt bist, perfekt aber für dich etwas ist, was du sowieso nicht erreichen kannst, wirst du dich auch nie wertvoll fühlen. Und insofern finde ich die Zusammenhänge mit Depression und auch explizit mit Depression, nicht so sehr mit Angststörung, sondern wirklich mit Depression, sehr nachvollziehbar.
Das ist jetzt ein bisschen wie das, was wir am Anfang gesagt haben. Die Frage ist für Selbstoptimieren, welche Standards man anlegt. Mhm. Was empfinde ich denn als optimal?
Naja, für mich hört sich's aber so an, ne? Es heißt ja nicht, werde eine okaye Version von dir selbst.
Nee, werd
doch ganz gut.
Aber das,
ja, sondern es heißt immer die beste Version und das klingt für mich nach Perfektion.
Möglicherweise ist das nicht bei jedem so, sondern die beste Version könnte auch eine sein. Achtung! Ich möchte Pareto gut werden. Ich finde mich am besten, wenn ich Pareto am besten beherrsche.
Ja, okay. Ja, da musst du jetzt aber nochmal erklären, was Pareto ist, ne? Also wenn du sagst, perfekt wäre für mich, wenn ich Pareto könnte, das ist natürlich sehr ausgepufft. Ja, sag doch nochmal, was Pareto bedeutet.
Ganz kurz zusammengefasst bedeutet es, 80% Ergebnis zu erzielen mit 20% Leistung. Das ist der Grundsatz, der hinter Pareto steht und der sagt, umso mehr Anstrengung ich in etwas investiere, umso weniger ist der Ergebniszuwachs.
Ja, also aus der Erkenntnis heraus, und die geht auf Vinifredo Pareto zurück, der war italienischer Wirtschaftsökonom, der festgestellt hat, dass in extrem vielen Lebensbereichen so eine Faustregel gilt, dass du mit 20% Invest oder Input oder Engagement oder Einsatz meist schon um 80% Outcome erzielst. Und wenn du das sagst, das wäre perfekt, wenn ich das könnte, dann wenn die beste Version deiner selbst wäre, dass du das als Haltung verinnerlicht hättest und dich ein bisschen Pareto-mäßig mal entspannen würdest und sagen, gut genug ist auch gut genug, 80% reicht, dann wäre das natürlich gut.
Deswegen meine ich doch, es ist ein bisschen eine Frage, wie man die Ziele und die beste Version seiner selbst definiert. Und wenn wir das so machen, so typischerweise 50er Jahre Wirtschaftswunderzeit und uns die Betriebswirtschaft als Vorbild nehmen, wo es einfach nur heißt, ich muss kosteneffizienter sein, ich muss Produktivität erhöhen, ich muss zeiteffizienter sein, so wie das jeder Betrieb macht, also ist mein Gefühl.
Ja,
ne?
Ja.
Zur absoluten Belastungsgrenze aller Möglichkeiten.
Ja.
Wenn du das Gleiche bei dir anwendest, dann passiert auch das, was vielen unserer Klienten passiert, sie brechen unter dem Druck.
Ja,
zusammen.
Genau. Das ist natürlich ein ganz schreckliches Menschenbild.
Das gibt's aber auch so ein bisschen anders. Also ich würde behaupten, manche Menschen wollen sich selber optimieren und die beste Version ihrer selbst werden, wenn sie genau 7,5 Stunden schlafen oder jeden Tag Yoga machen.
Ja.
Oder also die eigene Körper-Wellness oder Gesundheit.
Alles so zum Projekt machen.
Zum Projekt machen,
ne?
Zum Perfekten. Ja. Ich will auch perfekter werden.
Ja.
Bei Spitzensportlern kann ich das ganz gut verstehen, irgendwie. Mhm. Und da würde ich auch nachvollziehen können, wenn die sagen, naja, ich will jeden Tag besser werden. Ich will jeden Tag eine Sekunde, 0,01 Sekunde
Ja, aber wenn das
werden.
Top-Athletinnen sind, da geht's ja nun mal tatsächlich auch um außerordentliche Leistung und Perfektion. Das finde ich jetzt noch was anderes. Also dieser allgemeine Appell an alle Menschen da draußen, werde die beste Version. Klar ist es dann davon abhängig, was du sagst, was gehört denn für mich dazu? Also was gehört denn zu meiner besten Version? Wenn du Sportler bist, gehört dazu für dich natürlich eine sportliche Leistung. Aber die allermeisten Menschen, die sich nicht gerade wettkampfmäßig genau in diesem extremen Segment messen, brauchen doch überhaupt nicht perfekt sein.
Der Kollege, der dir geschrieben hat, hat aber auch nicht gesagt unbedingt, dass er perfekt sein will. Er hat nur gesagt, er möchte das Beste sozusagen aus sich rausholen, was in ihm steckt. Die beste Version seiner selbst.
Ja, dreht sich auch sofort wieder mein Magen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich stand eine Zeit lang auch in meinem Leben sehr unter Druck, weil mir so in meiner Familie auch immer stark gepredigt wurde, man muss Talente ausschöpfen. Und man muss Gaben, die man hat oder auch nicht hat, zur Blüte treiben. Und man muss alles machen und sehr gut machen, was man kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, da sind wir wieder ein bisschen bei Glaubenssätzen.
Ja, genau. Mhm. Und einer meiner Glaubenssätze, die ich inzwischen mir hart angeeignet habe, ist: Ich muss nicht alles, was ich kann.
Oh, das ist ein guter Satz, ja.
Ich muss überhaupt nicht in allem immer das Beste aus mir rausholen. Ja, kann ja sein, dass ich musikalisch bin und habe auch Freude an Musik. Aber muss ich deshalb ein Instrument spielen? Ich finde nicht. Also ist das so? Muss man Talente, von denen ja meistens auch andere Menschen vielleicht behaupten, sie wahrgenommen zu haben oder auch nicht, ist ja egal. Also muss man alles, was man kann? Ich finde nicht.
Ich finde im Grunde genommen auch nicht und trotzdem habe ich einen leichten Zweifel. Und der begründet sich darauf, dass mir gerade einfällt, dass es mindestens zwei verschiedene Motivationen für Leute gibt. Eine intrinsische Motivation und eine extrinsische Motivation. Und wenn ich aus mir selbst heraus Lust habe, zum Beispiel ein Instrument zu spielen und auch da drinne besser zu werden, dann finde ich das irgendwie gut. Dann.
Aber ich habe ja auch nicht gesagt, du darfst nicht.
Nee,
ich habe nur gesagt, du musst nicht. Wenn es intrinsisch motiviert ist und du Freude am Tun hast und dich das erfüllt und du quasi spielerisch und wenn es dir leicht fällt oder auch mal so kleine Frustrationen zu überbrücken, dir nicht schwer fällt, weil es einfach so ein Herzensding von dir ist, dann ist es ja gar kein Problem. Du darfst da drin sau gut werden und das jeden Tag machen und so. Ich meine halt nur, aber du musst nicht.
Vielleicht ist das aber tatsächlich ein bisschen ein Verständnisunterschied und da gilt es, das aufzuklären. Was ist denn jetzt mit der perfekten, mit der möglichst guten Version deiner selbst? Einer unserer Söhne spielt ein Computerspiel. Das ist saumäßig schwer und mit viel Frustration verbunden und mit viel Übung, bis man es schafft.
Ja.
Trotzdem ist es in der Gesamtheit eine Freude. Und es muss aber über Leidensdruck gehen. Es entsteht Frustration.
Ja.
Traurigkeit, Wut, weiß ich nicht. Viel Frustration auf jeden Fall.
Ich höre den immer, wie er auf den Tisch hämmert.
Und trotzdem macht er das.
Ja.
Intrinsisch motiviert.
Ja.
Und mit Leidensdruck. Und trotzdem will er es schaffen. Und er will die beste Spielerversion von sich werden, die er kann. Kann ich das so übersetzen?
Ja. Ja. Ja, klar. Also ich möchte ja auch niemandem absprechen, etwas zu tun, was er oder sie wirklich möchte. Ich würde allerdings schon nach der Motivation gucken. Ist es intrinsisch oder ist es extrinsisch?
Ja.
Und auch da gibt es einen Unterschied, um nochmal hier auf die Studie von Hewitt und Flatt zurückzukommen. Die haben tatsächlich auch noch selbstbezogenen und gesellschaftlichen Perfektionismus unterschieden. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst, mit intrinsisch oder extrinsisch. Also denke ich, ich muss die Erwartungen anderer Menschen oder vermeintliche Erwartungen erfüllen, oder bin ich innerlich getrieben? Das finde ich auch nochmal einen großen Unterschied dabei, was für dich bedeutet, du möchtest die beste Version werden. Die beste gemäß deiner eigenen Standards, deiner eigenen Bedürfnisse, deiner eigenen Wünsche, Talente, Vorstellungen oder die beste Version von dem, was du denkst, was die Gesellschaft will oder behauptet oder sagt.
Oder einzelne externe Personen.
Oder deine Eltern oder wer auch immer.
Ja.
Und da der Kollege, der oder angehende Kollege, der uns da geschrieben hat, eben auch so sinngemäß geschrieben hat, er knechtet sich jetzt selbst, um auch so der Gesellschaft so dienlich zu sein, schwang das für mich so ein bisschen mit. Also ich finde es schon gut, wenn wir alle auch was Nützliches tun. Ich meine, nichts anderes ist ja auch das Anliegen, was wir mit diesem Podcast verfolgen oder mit unseren Büchern und so weiter. Ne? Klar sind wir gerne auch nützlich und hilfreich und sowas. Aber ich habe mich gefragt, ob darin eben auch sowas steckt wie dieser gesellschaftsbezogene Perfektionismus. Also ich definiere mich darüber, dass andere mich gut finden.
Na, jetzt sind wir auf jeden Fall schon etwas ausdifferenzierter. Und wie so häufig gibt's auf komplizierte Lebensfragen keine einfachen Antworten.
Ja, aber ich habe jetzt halt mal, wie gesagt, den Versuch gemacht, einfach mal dagegen zu argumentieren und zu sagen, werd doch nicht die beste Version deiner selbst. Und eben, wie gesagt, mein Argument Nummer eins war, Perfektionismus ist sowas wie ein Feind des Wohlbefindens. Aber ich habe noch einen Punkt. Und zwar steckt da vielleicht auch die Ignoranz drin. Also wenn du immer danach jagst, die vermeintlich beste Version zu werden, steckt da vielleicht die Ignoranz drin der Stärken, die du doch bereits hast. Denn ich stelle mir vor, dass jemand, vielleicht auch so wie du das gerade gesagt hast, jeden Tag besser werden will, ja dementsprechend auch jeden Tag gucken muss, na, wo ist denn noch ein Fehler? Wo ist denn ein Defizit?
Ah, okay.
Wo habe ich was nicht gut gemacht? Und dass das vielleicht so einen defizitorientierten Blick eher stärkt und dafür aber der Blick für die eigenen Stärken ein bisschen vernachlässigt wird. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das haben wir häufiger und da arbeiten wir auch häufiger dran, dass wir das sogenannte defizitorientierte Denken.
Ja.
Das gibt's übrigens so, dass Menschen über sich defizitorientiert denken, über andere defizitorientiert denken,
ja,
über die Gesellschaft, über alles Mögliche.
Überall den Fehler, überall den Mangel sehen.
Das führt für gewöhnlich zu einem eher, ach, ich sag's mal ein bisschen unwissenschaftlich, verknorzten Inneren.
Verknorzt?
Weißt du, so immer grummelig sein ist keine gute Idee.
Ja, genau. Und tatsächlich gibt's dazu natürlich auch Forschung, dass wenn Menschen sich zum Beispiel Ziele setzen, die ihren tatsächlichen Stärken entsprechen. Diese Art Ziele, die erhöhen die Zufriedenheit, während eben Ziele, die du einfach nicht erreichen kannst, das ist so ein bisschen wie diese Parabel vom Pinguin, der sich mit dem Affen vergleicht, oder wie war das nochmal? Also der Pinguin denkt, er ist schlecht, weil er sich mit einem kletternden Affen vergleicht. Das ist einfach nicht die Stärke von dem Pinguin. Wenn jetzt also das Ziel von einem Pinguin wäre, ich möchte auch so schnell auf einen Baum klettern. Und wenn ich das nicht kann, ist das der Beweis, was ich für ein defizitärer, schlechter Pinguin bin, wäre es halt blöd, anstatt sich auf seine Pinguinstärken zu berufen und zu sagen, dafür bin ich im Wasser super, weißt du?
Ja, das gehe ich total mit.
Und einer der großen Forscher aus der Psychologie ist ja zum Beispiel Albert Bandura und der hat schon über Self-Efficacy viel geschrieben, das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also es macht Menschen zufrieden, wenn sie das Gefühl haben, Dinge bewältigen zu können und wenn ihre Handlungen Effekte haben. Also wenn sie wahrnehmen können, dass sie Fähigkeiten haben, dass sie kompetent sind, dass sie was können. Aber dafür müssen sie auch genau das tun und nicht ständig darauf gucken, was sie nicht können und sich damit runterziehen. Also der Blick für die eigenen bereits existierenden Stärken geht vielleicht verloren, wenn du immer denkst, nee, du musst noch besser werden.
Okay, den Gedankengang kann ich nachvollziehen. Ja. Ich bin nur nicht sicher, ob jeder, der denkt, ich möchte besser werden, auch diese Art von defizitären Blick auf sich selber hat.
Ich habe da auch eine total spannende Studie zu gefunden. Die ist von Lindley und Harrington und heißt Playing to Your Strengths. Nun, es geht um die Stärken in dieser Studie. Und das auszusprechen ist halt nicht meine Stärke, nicht schlimm. Und auch da ging es um Lebenszufriedenheit. Und die haben eben zeigen können, dass Menschen, die ihre Stärken kennen und auch aktiv leben. Also das bedeutet, der Pinguin muss nicht nur wissen, dass Schwimmen seine Stärke ist, er muss es auch machen. Und jetzt kommt was ganz Krasses. Die Studie hat einen ganz interessanten Einstieg. Und zwar stellen sie voran, dass die meisten Menschen, wenn sie direkt nach ihren Stärken gefragt werden, das unangenehm finden und irgendwie awkward steht da und sich so unbescheiden fühlen und schlecht, wenn sie ihre eigenen Stärken wirklich benennen sollen. Und im weiteren Verlauf hat sich aber gezeigt, dass überhaupt nur ein Drittel der Befragten überhaupt Stärken benennen kann. Also nicht nur fühlen sich Menschen schlecht, überhaupt über was zu sprechen, was vermeintlich persönliche Stärke ist, sie wissen es schlicht und einfach auch nicht. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, die eigenen Stärken zu kennen und im eigenen Leben auch vorkommen zu lassen, macht zufriedener. Und was machen wir jetzt mit der Info, dass aber 2/3 aller Menschen ihre Stärken gar nicht kennen? So wie wenn der Pinguin wirklich die ganze Zeit nur dem kletternden Affen zuguckt, denkt, shit, kann ich nicht, sich deshalb die ganze Zeit schlecht fühlt und seine Stärke, das Schwimmen, nicht kennt.
Ja, um ehrlich zu sein, musste ich schon ein paar Jahrzehnte alt werden, um selber zu sagen, was meine Stärken sind. Und tatsächlich hat es total geholfen, das eigene Leben ein bisschen danach auszurichten.
Ja, genau. Was würdest du denn sagen, was deine Stärken sind?
Aushalten.
Puh. Aushalten.
Da sind wir uns aber einig.
Das stimmt total. Oh Gott, ich kenne niemanden, der so viel aushalten kann in ganz vielerlei Hinsicht wie du. Ich weiß allerdings manchmal nicht, ob dir das zum Vorteil gereicht, wenn ich ehrlich sein soll.
Aber da musste ich an den Kollegen denken. Wenn der sagt, dass viele lernen und das anstrengen und so weiter, macht den Leidensdruck. Und das ist vielleicht auch eine Stärke von ihm,
ja,
den auszuhalten.
Ja.
Und auch mal irgendwo drüber zu gehen, dann lässt er ja durchaus eine Stärke in seinem Leben auch vorkommen.
Nämlich aushalten.
Ja.
Ja, okay. Also ich finde ja, um das nochmal kurz ein bisschen, finde ich, zu übersetzen, aushalten klingt für mich schon recht negativ. Man kann auch sagen, du bist unfassbar geduldig. Geduld? Nein, wirklich, in bester Art und Weise geduldig. Auch in ganz schwierigen Situationen und auch jedem Menschen gegenüber. Und immer, wenn ich schon vor Frustration wieder mal in die Tischkante beiße, bist du immer noch bei so einem Puls, wie so ein Manatee.
Ja, zumindest, so, zumindest
ich schätze den Puls von Manatees so ein.
Zumindest sieht's von außen so aus. Ich würde durchaus aber sagen, eine Stärke wäre noch, dass ich manche Sachen ganz gut erklären kann. Mhm. Also gelegentlich, oder sagen wir überzufällig häufig, kann ich den ein oder anderen komplizierteren Sachverhalt mal in leichtere Beispiele runterbrechen und Dinge erklären. Und das nutze ich und gebe beispielsweise Seminare,
ja,
wo ich genau das benutze auch. Komplizierte Sachen etwas einfacher runterzubrechen. Mhm. Und bei dir?
Tja, wie soll ich das sagen? An meinen dunklen Tagen finde ich meine Stärken immer nicht so wertvoll, in Anführungsstrichen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass ich humorvoll bin, was wahrscheinlich eine Stärke ist und mich das Leben auch häufig sehr leicht nehmen lässt.
Und das ist keine Stärke in dunklen Tagen?
Nee, an dunklen Tagen denke ich mir, als Psychotherapeutin wäre auch eine andere Stärke als ausgerechnet Humor vielleicht gut gewesen. Aber es gibt natürlich auch die Tage, wo ich denke, naja, vielleicht auch nicht so schlecht, aber
Ich
hadere manchmal damit.
Ja, okay, ich kann dir eine ganz gute Podcast-Folge empfehlen. Und die heißt, ist Lachen die beste Medizin? Humor in der Psychotherapie.
Ja, ich weiß schon. Ja. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass wir uns natürlich aber auch berufsbedingt schon häufiger mal mit solchen Themen wie unsere Stärken, unsere Werte, unsere Bedürfnisse und so weiter auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass das für die meisten Menschen und vielleicht auch für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eben nicht gilt. Und das zumindest, hier schreiben das, wie gesagt, Linde und Harrington so in ihrer Arbeit, dass nur 1/3 der Menschen überhaupt Stärken benennen konnte.
Also wäre das jetzt auch für unsere Hörer mal eine Aufgabe, mal tatsächlich nachzuforschen, was habe ich eigentlich tatsächlich für mehr oder weniger allgemeine, vielleicht sogar spezielle Stärken.
Genau, zwei auch in der Psychologie sehr große Namen sind natürlich Martin Seligman und Michail Csikszentmihalyi. Das sind beides große Namen, wenn es um die positive Psychologie geht. Und die haben mal so eine Liste zusammengestellt mit Stärken. Und da würde ich vielleicht einfach mal einen Instagram-Post von machen. Also wer so eine kleine Anregung braucht, was könnten denn überhaupt Stärken sein? Und welche könnten auf mich zutreffen, kann ja da mal gucken.
Ich finde die super. Ja, ja? Okay. Bin selber okay. Schon gespannt.
Ja, aber wie gesagt, also ich fasse das nochmal zusammen. Ich befürchte, dass jemand, der immer auf der Jagd ist nach der besten Version seiner selbst, wie der Pinguin vor dem kletternden Affen steht und dabei die eigenen Stärken übersieht und vielleicht die Stärken, die er bereits hat, überhaupt nicht ins eigene Leben integriert, sondern zu defizitorientiert auf sich selber schaut.
Okay, verstehe ich. Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Mhm, okay.
Und mein dritter Punkt ist vielleicht ähnlich und geht auch ein bisschen daraus hervor. Ich finde es manchmal einen schwierigen Balanceakt. Natürlich ist ja unser Beruf zum Beispiel Menschen zu helfen, einerseits natürlich sich zu verändern in eine Richtung, in die sie sich verändern möchten. Oder zu gucken, wie oder durch welches Verhalten, durch welches Denken, aber durch welche Lebensumstände auch könnte ich mich besser fühlen. Also wir sind ja schon durchaus sowas wie Veränderungsbegleiter.
Ja.
Gleichzeitig geht es aber häufig ja auch um Selbstakzeptanz.
Ha, ja.
Ne? Also erstmal auch einfach zu akzeptieren, wie es ist, das Leben, auch wie man selbst ist, als Mensch. Akzeptieren heißt nicht automatisch billigen oder super finden. Aber erstmal akzeptieren.
Anerkennen.
Dass es so ist, wie ja. Es ist jetzt gerade. Und das ist häufig ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für jede Art von positiver Veränderung, dass man nicht in ein Kriegsgeschehen mit sich selbst verwickelt ist, möchte ich fast mal ein bisschen dramatisch sagen. Also, dass man gegen sich selbst ankämpft, weil man sich selber als einzige Baustelle empfindet, so wie ja ganz viele Menschen das so äußern, auch bei uns in der Therapie. Mhm. Oder sich fühlen wie ein Wrack oder wie verkorkst oder wie eine Montagsproduktion oder so und wirklich so einen ungnädigen Blick auf sich haben. Und ich finde, da machen wir halt beides. Zum einen arbeiten wir natürlich daran, was können wir tun und wo fangen wir an, was wollen wir verändern. Aber gleichzeitig ist halt Akzeptanz so wichtig und selbst Mitgefühl.
Ja, ich verstehe. Wir kommen wieder dahin, dass es eine Art Auslevelung zwischen den verschiedenen Dingen braucht.
Ja.
Es gibt eine Studie, die sollte die Veränderungsmöglichkeiten der Persönlichkeit testen. Man hat da die Big Five der Persönlichkeit zur Hand genommen, das wir ja nicht so viel benutzen im Grunde genommen, aber es ist eine Herangehensweise an, wie Menschen so sind. Und da zählt dazu die sogenannte Extraversion, also wie nach außen offen man ist, der Neurotizismus. Das beschreibt die emotionale Labilität. Man hat genommen die Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Und der Wunsch der Probanden war dann zum Beispiel formuliert als, ich möchte emotional stabiler sein oder ich möchte weniger ängstlich sein oder ich möchte mehr extrovertiert sein und mehr auf Leute zugehen können und so weiter. Und schon mal ganz spannend fand ich, dass ungefähr ein Viertel der Probanden gewissenhafter werden wollte. Ein Viertel der Probanden wollte emotional ausgeglichener werden. 7% haben sich mehr Offenheit für Neues gewünscht. Die wollten eigentlich neugieriger sozusagen sein, als sie sind. Und tatsächlich nur 4% mehr Verträglichkeit. Also die meisten haben sich für verträglich genug gehalten.
Ah ja, ja.
Man das würde sich nicht. Ja genau, nee. Das würde sich gar nicht mit meinem Eindruck decken.
Was für eine Studie war das? Von wem?
Also ich kann dir aus dem Kopf jetzt nur sagen, dass das eine Studie der Uni Zürich war.
Okay, und was war jetzt das Ziel? Also die haben geguckt, in welcher Hinsicht Menschen sich verbessern wollen?
Die Probanden haben sich halt ausgesucht, wohin sie sich verändern wollen und haben das der App gesagt. Und die App hat immer wieder nützliche, weiß ich nicht, Hinweise gegeben, hat immer wieder daran erinnert, dass man sich in diese Richtung verändern will. Mhm. Und man hat zwei Gruppen gemacht. Das ist jetzt auch vom Design so ein bisschen schwierig. Eine Gruppe hat man die App 3 Monate nutzen lassen, die andere Gruppe nur 2 Monate. Und die Veränderungen waren bei der Gruppe, die die App 3 Monate genutzt hat, tatsächlich messbar größer. Interessanterweise nicht für den Bereich offen für Neues. Das ließ sich irgendwie nicht beeinflussen. Ich will damit nur sagen, man kann sich selber verändern, man kann sich selber in gewünschte Richtungen verändern. Die Veränderungen sind möglich. Und ich will auch nochmal sagen, dass das nicht unbedingt das Schlechteste ist, wenn jemand ein bisschen darunter leidet, nicht offen genug für andere zu sein.
Ja, ja.
Dann kann man das erkennen und dann kann man da besser werden wollen.
Ja.
Ja. Die Studie an sich hat so ein paar Schwächen. Ich will die jetzt gar nicht so breit treten, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht genau, wie gut das dann funktionieren würde. Aber ganz prinzipiell, darauf bezogen, was du gesagt hast, dass wir in der Psychotherapie ja genau auch daran arbeiten,
ja,
Veränderungen herbeizuführen.
Klar ist das unser Beruf, Menschen genau darin zu unterstützen. Aber ich unterstütze keinen Perfektionismus. Und ich habe übrigens tatsächlich auch schon mal Therapien, also meinerseits, tatsächlich nicht angenommen sozusagen. Also gesagt, dass ich mich auf dieses vermeintliche Therapieziel mit der Person nicht einigen kann, wenn das um so Optimierungs- oder Exzellenzideen ging. Also tatsächlich Menschen, die zu mir in Therapie kommen mit der Idee, ich möchte zum Beispiel Top-Athlet werden, die mögen bitte zu einem Sportpsychologen gehen, das kann ich gar nicht. Ich bin überhaupt nicht dafür ausgebildet, Menschen zu Top-Leistungen zu motivieren oder eben zur besten Version ihrer selbst, sondern zu einer ganz okayen, ganz stabilen, ganz belastbaren und recht flexiblen Version ihrer selbst.
Und jetzt definiere ich das um und sage, das ist die beste Version.
Ja.
Ja, weißt du, das meine ich, dass ja, wenn ich das so sehen könnte.
Ja.
Oder auch, wenn ich sagen könnte, ich nehme den Zeitfaktor. Ich möchte zu jemandem werden, der an der richtigen Stelle leidens- und leistungsfähig ist und der es dann auch wieder lassen kann.
Ja.
Dann könnte man das doch gelten lassen, oder?
Ja, ja, ja. Ich möchte nur einfach Menschen darin validieren, dass Veränderung immer möglich ist, aber dass ich jede Art von Extrem halt für schwierig halte. Und zu sagen, ich muss mich so lange trimmen, bis ich eine beste Version bin, finde ich genauso schwierig wie so ein resignatives, ich kann eh nichts verändern.
Es ist die ewige Schwierigkeit bei so vielen Dingen, Maß und Mitte zu finden.
Ja.
Dann komme ich dann doch wieder zurück zu den Zellen, die genau das immer machen. Die gegensteuern, wenn irgendwas zu viel wurde und wieder Gas geben, wenn irgendwas zu wenig ist. Und sich immer wieder im gleichen Rhythmus gegenkorrigieren.
Ja, ja, und ich glaube, darauf kam es mir auch einfach an. Ich bin natürlich eine große Befürworterin, dass Menschen Visionen für sich entwickeln, dass sie Ziele haben, dass sie sich über ihre Stärken und ihre Werte und ihre Bedürfnisse und all das Gedanken machen, dass sie sich ein Leben schaffen, das gut zu ihnen passt und in dem sie auch möglichst gesund sein können und sich gut fühlen können und so. Das steht ja völlig außer Frage. Aber ich reagiere, glaube ich, auf jede Art von extremen Formulierungen ein bisschen reaktant und zu allen Menschen, die eben diese beste Version propagieren, möchte ich halt einfach nochmal sagen, okay, also erstens ist Perfektionismus kein Ziel, das sich besonders gut mit Wohlbefinden und Zufriedenheit vereinbaren lässt. Zweitens könnte dieser defizitorientierte Blick dazu führen, dass man seine eigenen Stärken, die man bereits hat, vollkommen außer Acht lässt und übersieht und nicht ins Leben integriert und da glänzen lässt. Und drittens, dass man sich vielleicht sehr unmenschlich und sehr hart und sehr kalt selbst begegnet, anstatt mit Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl, was eben nachweislich für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit viel wichtiger ist als jede Art von Leistung.
Okay. Also ist vielleicht die beste Version von einem selbst die Version, die gut genug ist.
Klingt nicht so aufregend, klingt nicht so geil, verkauft auch wahrscheinlich keine Bücher. Aber das Konzept gut genug, ich bin ein totaler Freund davon. Ne? Also ne, ja. Es gibt da tatsächlich auch dazu hier Donald, nee, wie heißt er nochmal, Winnicott? Hieß der Donald? Ja, ich glaube Donald Winnicott war derjenige, der den Begriff der gut genugen oder ausreichend guten Eltern zum Beispiel geprägt hat. Also auch dazu gibt's ja Forschung. gut genug ist nämlich in Wirklichkeit das Beste.
Okay, das kann ich doch perfekt so stehen lassen.
Ich kann es gut genug so stehen lassen. An den angehenden Kollegen, der uns so nett geschrieben hat, möchte ich nochmal sagen, also erstens danke dafür, aber auch zweitens, pass auf dich auf. Das ist gut, dass du leistungsfähig bist. Und ehrlich gesagt musst du das auch sein für dieses Studium. Das ist die Wahrheit. Und gleichzeitig wünsche ich dir, dass du diesen Leistungsgedanken auch immer ablegen kannst, wenn es gerade absolut nicht nötig ist. Und dass du für deine zukünftigen Patienten und Patientinnen auch ein gutes Modell bist für Selbstfürsorge, Entspannung, Selbstmitgefühl. Und damit wirst du bestimmt ein ganz okayer Therapeut. Also eigentlich war das von mir, glaube ich, nur so ein Appell, so, jetzt werden wir alle ein bisschen entspannter, kommt mal alle ein bisschen runter, ihr müsst alle gar nicht so super werden. Ihr seid doch alle schon ganz prima. So, mittel, normal halt, okay. No need for all this stress. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Sehr gerne bis nächste Woche. Du bist nicht da, ne?
Ich bin nicht da, nein. Aber hoffentlich in der Woche danach wieder.
Okay. Wie auch immer, in unterschiedlicher Zusammensetzung hören wir alle uns nächste Woche wieder.
Und bis dahin.
Tschüss. Outtake.
Franka, mir fällt noch eine Sache ein. Mhm. Was ist dein Lieblingsinstrument?
Cello. Ich habe gerade Banane im Mund, Entschuldigung. Cello. Ich wusste nicht, dass wir noch reden.
Ja, das Cello. Ist ein gut genuger Podcast. So. Hast du schon mal von dem ganz berühmten Cellisten Pablo Casals gehört?
Nee. Jetzt ist der ganz berühmt und ich habe noch nie davon gehört. Nee.
Der war 93 und hat noch 4-5 Stunden am Tag Cello geübt.
Wow.
Man hat ihn dann gefragt, warum. Und da hat er sinngemäß gesagt, ich habe den Eindruck, ich erziele Fortschritte.
Ja.
Ja.
Das finde ich aber süß. Aber das war richtig intrinsisch motiviert.
Genau.
Das war wie ein Pinguin, der einfach gerne schwimmt.
So. Und ich glaube, ich werde besser.
Sehr süß, finde ich sehr schön. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de.